Dürft ihr meinen ersten Johannesbrief aufschlagen? Ihr seht die Stelle vorne. Wir befinden uns in einer Reihe, kommen langsam vorwärts und sind heute in Kapitel 3, die Verse 4 bis 10. Ich habe mir vor einiger Zeit ein Putzset für meine Schuhe gekauft. Da waren so kleine Bürsten, da war Wachs dabei, Poliertücher. Und ich dachte, jetzt mit dem Putzset für meine Schuhe habe ich immer saubere Schuhe. In Wahrheit war es aber so, dass desto mehr ich meine Schuhe geputzt habe, desto mehr ich mich darin investiert habe, desto mehr Zeit ich verbrachte, jedes Staubkorn wegzuwischen, desto anstrengender wurde es, meine Schuhe am Ende auch sauber zu halten. Meistens musste ich nur ein paar Tritte vor die Tür machen, ein paar Schritte, und die Schuhe waren wieder dreckig. Und dieses Putzset hat am Ende statt saubere Schuhe eigentlich nur dazu geführt, dass ich ständig an meine dreckigen Schuhe erinnert wurde. Und wenn wir zum Glauben kommen, dann gibt es gewisse Parallelen. Wir lernen Jesus Christus kennen, wir nehmen ihn in unser Leben auf, wir beginnen in unserer Heiligung zu wachsen, in unserem Kampf gegen Sünde. Wir kämpfen, aber ständig kommt wieder Dreck in unser Leben. Wir kämpfen, aber Sünde hängt uns einfach an und wird gefühlt immer mehr und mehr, und wir zweifeln. Und vielleicht kennst du auch diesen Ruf, nachdem du in alte Sünden vielleicht sogar zurückgefallen bist und sagst: Herr, was soll ich noch tun? Ich kämpfe, ich verzweifle, ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Ich will diese Sünde lassen, aber ich komme einfach nicht weg. Gott, was soll ich anders tun? Gerade dieses Anders kann für uns sehr tödlich sein, wenn wir anfangen, aus Verzweiflung irgendwelche anderen Wege zu suchen, wenn wir anfangen, die Grundlagen des Glaubens zu verlassen, wenn wir anfangen, Gottes Wort zu verlassen und den Weg zu verlassen, den wir eigentlich kennengelernt haben. Und genau aus dem Grund schrieb Johannes vor etwa 2000 Jahren einen Brief an seine Gemeinde, die mit Irrlehre, mit Irrlehrern kämpfte. Und die Gemeinde war in ihren Grundlagen so verwirrt, dass sie angefangen haben, an ihrer Errettung zu zweifeln. Aber ich habe ja Sünde, und wie kann das zusammen sein? Ich bin noch gerettet, warum habe ich immer noch Sünde? Sie wussten einfach nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen, waren dazu auch noch verwirrt. Und Johannes, er schreibt der Gemeinde, er kennt ihre Not, er kennt ihre Sorgen, und er liefert ihnen kein neues Geheimrezept. Er liefert ihnen keinen anderen Weg, den sie vielleicht schon gesucht haben, sondern er führt sie einfach zurück auf das Fundament, das sie verlassen haben. Und bevor wir gleich den Predigttext lesen und zum Fundament im Kampf gegen Sünde kommen, will ich noch einmal kurz mit uns beten, und ihr dürft dazu sitzen bleiben. Herr, ich danke dir, dass du uns nah bist, dass du uns helfen willst. Herr, du bist gerecht, du bist heilig, Herr, du hast Sünde, aber gleichzeitig bist du auch Liebe. Daraus Barmherzigkeit, gnädig, Herr. Ich danke dir, dass du uns im Kampf gegen Sünde hilfst und helfen möchtest, Herr, auch durch den Text, den wir gleich lesen wollen. Herr, bitte hilf uns, aufmerksam zu sein, der Botschaft zu folgen, die du uns heute bringen möchtest, Herr. Stärke auch mich, schenk auch mir Kraft, dein Wort so zu reden, als wären es deine Aussprüche, Herr. Bitte hilf uns allen. Amen. Genau, wir wollen jetzt zusammen den Text lesen. 1. Johannes, Kapitel 3, die Verse 4 bis 10. Schaut in euren Text, wir lesen: Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Darin sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. So viel für heute. Der Titel der Predigt lautet: Ein festes Fundament im Kampf gegen Sünde. Und Ziel der Predigt ist es, dass wir Gläubige im Kampf gegen Sünde gestärkt werden, indem wir uns auf einen festen Boden stellen, festen Stand begeben. Wenn wir stabil fest stehen, dann ist es nicht so einfach, umzufallen. Und auch gleichzeitig ist es nicht so einfach, dass uns jemand von außen zu Fall bringt. Und wenn du noch nicht an Gott glaubst, wirst du heute dieses feste Fundament kennenlernen. Du wirst hören, was Gott auch dir geben will, wenn du zu ihm kommst. Und du wirst lernen, dass du nur mit Gott gegen Sünde kämpfen kannst. Kommen wir zum ersten Punkt der Predigt. Und er lautet: Du weißt, dass Sünde falsch ist. Du weißt, dass Sünde falsch ist. Und wir wollen dazu in den Vers 4 schauen und Beobachtung machen. Johannes schreibt in Vers 4: Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Was Johannes seinen Briefen durchmacht und auch an verschiedenen Stellen, ist eine scharfe Trennung zwischen Kindern Gottes, zwischen Gläubigen und zwischen Kindern des Teufels, Ungläubigen. Und Johannes nutzt dafür gerne die Wörtchen jeder oder auch wer, wie wir später sehen werden. Und er zeichnet in seinem Brief immer wieder ein Bild von wiedergeborenen Christen und gleich wie in Vers 4 ein Bild von nicht wiedergeborenen Menschen, von Ungläubigen, besonders im Kontext von Irrlehrern. Und diese schwarzen Bilder, sie können uns etwas verwirren. Dadurch ist der Johannestext manchmal etwas schwer zu schlucken. Aber Johannes, er zeichnet diese tiefschwarzen Bilder nicht, damit wir im Heil verwirrt werden, sondern um uns andersherum Heilsgewissheit zu geben. Wir sollen im Glauben gestärkt werden. Und das tut Johannes, indem er die Lügen, die Zweifel, die Irrlehrer sehen, richtig stellt. Er entlarvt den unwiedergeborenen Charakter. Er zeigt, wie diese Menschen wirklich sind. Und er hilft dadurch, uns als Gemeinde Irrlehrer zu erkennen, wem man vielleicht nicht zuhören sollte. Er hilft uns, dass wir uns selbst prüfen, dass wir dieses schwarze Bild anschauen und schauen, ja, okay, wo ist vielleicht in meinem Leben davon etwas zu sehen? Und gleichzeitig durch die Selbstprüfung können wir geistliche Lücken schließen. Da, wo wir vielleicht ein falsches Bild von Gott haben, da, wo unser christlicher Wandel noch nicht vollkommen ist, da hilft uns der Johannesbrief auch darin zu wachsen, wie man in dieser Welt zurechtkommt. Das heißt, zusammengefasst, Johannes zeichnet schwarze Bilder, damit wir von diesen schwarzen Bildern uns abwenden, 180 Grad, und uns den weißen, den guten Bildern, die Johannes immer im Kontrast dazu zeichnet, hinwenden. Und das tut Johannes jetzt in Vers 4 in Bezug auf Sünde. Johannes will Sünde in das richtige Licht drücken und uns dadurch helfen im Kampf gegen Sünde. Weil Johannes weiß, wie anstrengend der Kampf gegen Sünde ist. Er weiß, wie ermüdend das ist, wie kräftezehrend das ist. Und deswegen hilft er der Gemeinde. Johannes schreibt: Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Johannes malt hier ein tiefschwarzes Bild. Ein Bild eines Menschen, der Sünde tut und daraus folgend auch Gesetzlosigkeit. Aber was für einen Menschen beschreibt hier Johannes ganz genau? Was meint Johannes mit Sünde tun, Sünde tut? Was meint Johannes mit Gesetzlosigkeit? Sprechen wir zuerst über das Wörtchen Sünde hier im Text. Was uns vielleicht direkt auffällt, ist, dass Sünde hier in Einzahl steht, nicht in Mehrzahl. Wenn wir an Sünde denken, dann denken wir oft an irgendwelche äußerlichen Handlungen. Vielleicht habt ihr direkt irgendwelche Sünden bei euch gerade im Kopf. Aber wenn Johannes hier von Sünde spricht, dann spricht er über eine innere Wesenshaltung. Das ist, wenn ihr zum Beispiel an einen Apfelbaum denkt, an die Früchte des Baums, dann spricht Johannes nicht über den Baum oder die Früchte, sondern an den Kern, aus dem dieser Baum überhaupt gewachsen ist. Der Kern ist ja letztlich das, was zum ganzen Baum führt, was auch zu faulen Früchten führen kann. Und Johannes, er spricht genau darüber, was zu all dem Rest führt. Und er kommt zur eigentlichen Wurzel. Und der Kern, von dem Johannes hier spricht, die Sünde, das ist die innerlich aktive, andauernde Rebellion gegen Gott. Es geht hier nicht um einen Menschen, der innerlich betrübt wird, wenn er in Sünde fällt. Es geht nicht um einen Menschen, der seufzt und der alle Kraft darauf verwendet, Sünde zu widerstehen. Es geht um einen Menschen, der innerlich bewusst gegen Gott rebellieren möchte, dem es sogar Freude macht, gegen Gott zu rebellieren. Das ist wie ein Kind, dem man sagt, es soll vor dem Schlafengehen keine Süßigkeiten mehr essen. Das Kind wartet kurz einen Moment ab, rennt dann doch, holt die Süßigkeiten und lacht. So als wäre Ungehorsam für dieses Kind ein Spiel. So ist der Mensch, der Sünde tut, hier charakterisiert. Das ist für eine Freude. Er sündigt gerne. Aber Johannes hört hier nicht auf. Er beschreibt diesen Sünder weiter. Schauen wir uns das Wörtchen tut an, das Johannes hier benutzt. Schnell überlesen. Aber das tut hier meint ein ständiges Verhalten. Das kann auch mit fortlaufend praktiziert übersetzt werden. Jeder, der die Sünde fortlaufend praktiziert, könnte man es paraphrasieren. Und hinzugenommen auch noch eben das, was wir uns gerade angehört haben, beschreibt Johannes hier ein aktiv, böswillig, fortlaufend Sünde praktizierenden Menschen. Johannes, er bezieht sich nicht auf gelegentliche Handlungen, sondern wirklich auf einen permanenten Lebensstil, eine Art zu leben, die durch immerwährende, aktive, unbußfertige Sünde geprägt ist. Es geht nicht um jeden Fehler, jedes Unrecht, was ein bußfertiges Kind Gottes tut. Es geht um Menschen, deren klare Absicht Rebellion ist. Und die ein Leben in Sünde fortsetzen, auch wenn sie hören, was Gottes Wort sagt. Und das führt auch gleich zum nächsten. Johannes schreibt, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Es gibt in der Bibel verschiedene Definitionen dazu, was Sünde ist. Aber ich denke, hier in 1. Johannes haben wir eine der einfachsten Definitionen. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit meint nicht nur das Übertreten von Gesetzen, das Übertreten vom Wort Gottes, vom Willen Gottes. Ja, übertreten klingt schon so ein bisschen harmlos. So als hätte man irgendwie aus Versehen eine rote Linie übersehen, ein rotes Band und tritt unabsichtlich darüber. Das ist nicht die Gesetzlosigkeit, die Gott hier meint, das aus Versehen, das Unabsichtliche. Und das Wort beschreibt einen Menschen, der ganz genau weiß, der ganz genau eine rote Linie sieht, ein Absperrband sieht, der ganz genau weiß, wenn ich da durchgehe, dann mache ich was Falsches. Dieser Mensch denkt sich vielleicht sogar schöne Geschichten aus, Ausreden, warum er das rote Band, die rote Linie übertreten darf. So ein Mensch erlebt, als gäbe es keine Gesetze, so als würde dieses rote Band für ihn gar nicht zählen. Es interessiert ihn nicht, was Gott sagt, was in der Bibel steht, und selbst wenn er dann die Bibel liest, sie vielleicht sogar erklärt, dann verdreht er sie. Er stellt seinen eigenen Willen, das, was er denkt, richtig ist, über das, was Gott in seinem Wort deutlich sagt. Die Gesetzlosigkeit, von der Johannes hier spricht, ist eine klare Ansage gegen Gott, eine Rebellion, so zu leben, als würde das, was Gott sagt, egal sein. Aber liebe Christen, wir brauchen in unserem Leben keine Besserwisser, die uns die Bibel, die Wahrheit irgendwie neu erklären, die unsere Sünde irgendwie gutheißen. Ich bin mir sicher, egal welche Sünde du hast, du wirst ins Internet gehen können und du wirst irgendeinen Menschen finden, der sagt, nee, das ist doch gar nicht so schlimm. Ach Quatsch, nee, Gottes Wort musst du gar nicht so ernst nehmen, ist doch alt, ist doch nicht mehr modern, das muss man in die heutige Zeit übersetzen. Du wirst Menschen finden, die deine Sünde gutreden, die Bibel neu erklären. Aber was dieser Vers uns lehrt und was wir Christen ganz genau wissen, ist, dass Sünde ein Problem ist. Sünde ist ein Problem, das ist dieser erste Predigtpunkt. Wir wissen, dass Sünde ein Problem ist. Und lieber Christ, wir dürfen niemals Sünde auch nur irgendwie abwägen. Wir dürfen niemals versuchen, unsere Sünde auch nur irgendwie zu rechtfertigen. Wir dürfen uns niemals von der Sünde belügen lassen, was auch immer sie uns verspricht, welchen Lohn sie uns verspricht. Und das kann auch ein Mensch auf YouTube sein, der dir sagt, dass deine Sünde kein Problem ist. Ja, man muss nur unter Frag die Bibel gehen, in die Kommentare, da wirst du genau solche Menschen finden, die sagen, Quatsch, das ist doch keine Sünde. Sünde ist und bleibt Gesetzlosigkeit, Sünde ist und bleibt ein Hindernis für geistliche Gesundheit. Aber weil du weißt, dass Sünde ein Problem ist, weil du sie nicht gut redest, ist das ein erster Schritt, ein fester Stand im Kampf gegen Sünde. Aber sobald wir irgendwie anders anfangen, über Sünde zu denken, sie irgendwie abwägen, irgendwie anfangen zu rechtfertigen, wird unser Schritt ziemlich wackelig und wir fallen erst recht. Eine erste Anwendung für euch, etwas praktisch und mehr biblisch motiviert als jetzt direkt aus dem Text heraus. Werde Experte im Kampf gegen deine Sünden. Kleiner Rechtschreibfehler. Werde Experte im Kampf gegen deine Sünden. Wie kannst du das anstellen? Nun, was mir hilft, sind Bücher, ist Literatur. Ich habe eine kleine Bücherliste vorbereitet. Ich werde sie im Anschluss, könnt ihr sie euch gerne vorne abholen oder ich schicke sie euch digital, wenn ihr es, wenn es so euch lieber ist oder ihr fotografiert sie euch ab. Hier sind Bücher zu verschiedenen Themen, sei es sexuelle Reinheit, sündige Gewohnheiten, Mangel an Heiligung und Mangel an guten Gewohnheiten, Zorn, Streit, Konflikte, Faulheit, Umgang mit Geld, fehlendes Vertrauen, Unsicherheit, Mangel an Gebet, sehr wichtig, und auch für die Frauen ein Buch zum Thema Kleidung. Es gibt noch viel, viel mehr Themen. Die Liste, sie ist auch nicht ausgeschöpft. Ich hätte am liebsten noch viel mehr raufgepackt. Aber lasst uns gerne im Gespräch einfach herausfinden, wie man euch helfen kann. Werdet wirklich Experten. Ein Experte wird man übrigens auch nicht nach einem Buch, sondern eher nach mehreren. Es gibt diese 10-Stunden-Regel in der Fachwelt. Wenn du 10 Stunden lang etwas gemacht hast, das entspricht 5 Jahren, dann bist du ein Experte in einem Thema. Setzt den gleichen Anspruch an eure Sünden. Werdet darin Experten. Woher kommt die Sünde? Was versucht mich? Und so weiter. Bei mir ist das mal oft so, dass mir 3 Bücher immer gut helfen. Ein Buch markiert auf meinem Herzen so ein Kreuz, ein zweites Buch setzt den Nagel und ein drittes schlägt den Nagel rein. Also werdet wirklich Experten, nehmt euch Zeit für einzelne Sünden. Man kann nicht alles sofort bekämpfen, aber nehmt euch einfach eine Sünde, sucht euch vielleicht 1, 2, 3 Bücher aus, redet mit Menschen, werdet Experten im Kampf gegen eure Sünden. Kommen wir zum zweiten Predigtpunkt. Wir wollen ihn in den Versen 5 bis 8 beobachten. Du weißt, dass Jesus für dich gestorben ist. Zweitens, du weißt, dass Jesus für dich gestorben ist. Wir wollen hierfür die Verse 5 bis 8 lesen und auch hier einzelne Beobachtungen machen. Vers 5. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Was wir zu Beginn des Abschnitts sehen, ist ein Appell an unser Gedächtnis, an unser Wissen. Johannes schreibt, und ihr wisst, in Vers 5. Johannes schreibt hier verzweifelten Christen, und gerade wenn man verzweifelt ist, dann ist man sehr empfänglich für andere Wege. Als ich irgendwie vor einiger Zeit krank war, erste Woche Schwäche, zweite, dritte, ich wusste nicht mehr weiter. Ich war für alles bereit, egal was für eine Medizin, Hauptsache, ich bin wieder gesund. Und Johannes, er schreibt hier gerade an verzweifelte Christen, die einfach nicht mehr weiter wissen. Aber Johannes sagt den Christen nicht, ah, hier, guck mal, übrigens, hier ist die Geheimmedizin, die ich euch vorenthalten habe im Johannesevangelium. Ihr braucht nichts anderes. Das Einzige, was ihr braucht, ist Jesus Christus. Und Johannes, er erinnert nun die Gemeinde an den Grund von Jesu Kommen. Johannes, er schreibt, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Johannes erinnert die Gemeinde an das, was sie wissen. Jesus kam, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Das war sein Auftrag. Und glauben wir an Jesus, dann wird genau dieses unsere Sünden hinwegnehmen wirksam. Wie Medizin. Christus kam, um die Wurzel, um den Kern, um diesen inneren Trotz, um diese innere Rebellion einfach hinwegzunehmen. Ganz weit weg. Und beobachtet, hier auch nochmal das Wort Sünde. In Vers 4 war Sünde ja in Einzahl. Hier ist Sünde jetzt in Mehrzahl, in Plural. Das heißt, die Sünde in Vers 5 ist hier nicht mehr so spezifisch wie in Vers 4. Jesus räumt in unserem Leben vollumfänglich auf. Er nimmt nicht nur den Kern weg, nicht nur diesen inneren Trotz, sondern auch darüber hinaus reinigt er uns in Bezug auf jegliche Sünde, sei es Sünden, die hier aufgezählt sind. Jesus Christus, er räumt bei uns auf. Das ist sein Wille, unsere Heiligung. Und wir beobachten Christi Werk auch weiter in Vers 5. Johannes, er schreibt, und in ihm ist keine Sünde. In Jesus Christus ist keine Sünde. Er hat sie nicht. Es gibt sie bei ihm nicht. Und das, was Jesus Christus nicht hat, das nimmt er auch seinen Kindern weg. Sünde. Wenn wir das nicht haben, was Christus nicht hat, dann wären wir ihm sozusagen gleich. Christus kam, um uns ihm gleich zu machen. Und das lesen wir nämlich auch in Vers 6. Dort steht, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und ich denke, das ist eine der herausforderndsten Stellen hier im Predigtabschnitt. Aber ich möchte euch eine wirklich hilfreiche Illustration bringen. Paul hat mir eine Predigt geteilt zur Vorbereitung. Eine Predigt von ebenfalls Paul Twiss aus der Grace Church. Und Paul Twiss hat eine richtig gute Illustration gebracht. Er beschreibt sein Familienleben. Er hat zu Hause drei Jungs. Und diese möchte er zu Männern erziehen. Und wann immer seine Familie zusammenkommt, für einen Snack, für Eiscreme, für Cornflakes, Chips, dann sagt er seinen Jungs, Jungs, in diesem Haushalt sind wir Gentlemänner, Gentlemans. Wir lassen unsere Frauen vor, sie bekommen die erste Portion. Paul Twist sagt seinen Söhnen ja damit nicht, dass sie Gentlemans sind. Sonst müsste er sie ja nicht daran erinnern. Aber er verkündet eine Erwartung an sie, dass sie Gentlemänner sein sollen. Sie sollen Gentlemans werden. Und nichts anderes meint Johannes hier, wenn er sagt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Johannes sagt nicht, dass wir ohne Sünde sind. Aber die Erwartung ist, dass wir in dieses Bild hineinwachsen. Danach streben, dafür bekannt sind, einen aktiven Kampf gegen Sünde zu führen. Richtig gut, letzten Sonntag. Zwei Predigten, perfekt für heute auch. Die Predigt aus dem Deutschen war zu Römer 6. Und da haben wir gehört, dass Christen nicht von Sünde beherrscht sind. Dass Sünde einen Christen nicht mehr zwingen kann zu sündigen. Ein Christ, der ist tatsächlich in der Lage, Nein zur Sünde zu sagen. Und die Anwendung der Predigt war, dass wir uns genau daran erinnern, wer wir sind. An unsere Identität. Wir sind Christen. Das ist unsere Identität, nicht Sünde. Definiert uns. Und glauben wir an Jesus, halten wir an ihm fest, das ist hier mit diesem Bleiben gemeint, dann findet dieser Identitätswechsel statt. Diese Herrschaft der Sünde, sie fällt, wenn wir an Christus festhalten. Glaube ist diese Grundlage für diesen Identitätswandel. Und glauben wir an Jesus, haben wir diese neue Identität in Christus, dann können wir gegen Sünde kämpfen. Anders sieht es aber aus, wenn wir nicht an Jesus glauben. Johannes zeichnet hier erneut ein schwarzes Bild, von dem wir uns abwenden sollen. Schaut in Vers 6, da schreibt Johannes weiter, wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Dieser Vers zeigt uns, dass wenn wir Jesus nicht kennen, ihn nicht als den erkannt haben, der er ist, der Sohn Gottes, wenn wir ihn nicht ernstlich suchen, dann ist Sünde die Frucht unseres Lebens. Dann wird Sünde in unserem Leben regieren. Aber wenn wir in Christus bleiben, wenn wir in ihm verharren, an ihn glauben, wenn wir Jesus in unserem Leben regieren lassen, dann wird durch seine Kraft tatsächlich Veränderung in unserem Leben stattfinden. Wann wird Veränderung sichtbar sein, wenn wir in Christus bleiben? Und das sind so grundlegende Wahrheiten. Das ist nichts Neues. Und davon darf uns niemals abbringen lassen, dass wir irgendwie anders darüber anfangen zu denken. Und weil es so grundlegend und so einfach ist, warnt Johannes die Gemeinde in Vers 7 und schreibt: Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Gottes Wort, die Grundlagen des Glaubens, das feste Fundament, das Gott uns in seinem Wort zeigt, sie sind so deutlich, dass uns niemand abbringen kann von dem richtigen Kampf gegen Sünde. Niemand darf uns, auch nicht die Sünde selbst, in die Irre führen und uns irgendeinen anderen Weg aufzeigen. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine Abkürzungen. Es gibt nur Jesus Christus. Und nur in Jesus ist der Kampf gegen Sünde tatsächlich erfolgreich. Und ohne Jesus Christus ist ein Kampf gegen Sünde unmöglich. Und diese Wahrheit bestätigt Johannes jetzt weiter in Vers 7. Johannes, er schreibt weiter: Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Christen sind Jesus Christus ähnlich. Ja, deshalb heißen sie auch Christen. Und so wie Christus gerecht ist, ist Gerechtigkeit auch die Frucht, die Folge, die Menschen kennzeichnet, die von Gott verwandelt wurden, die von Gott neu gemacht worden sind. Beobachtet im Text, wir lesen hier: Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Was wir hieraus lernen können, ist, dass Gerechtigkeit nicht etwas ist, was man einfach so lernen kann. Es ist nicht wie so eine Kampfkunst, die man sich einfach beibringt. Es gibt Menschen, die haben vielleicht ihr ganzes Leben lang Kampftraining gemacht, aber doch beim ersten Kampf rennen sie plötzlich weg. Und dann gibt es wiederum Menschen, die sind einfach Kämpfer in ihrer Identität, die hatten nie Training, aber sie fliehen vor keinem Kampf. Sie gehen einfach in den Kampf hinein. Warum? Das ist ihre Identität. Sie haben es vielleicht doch nie gemacht, aber tun es doch. Und so ist es auch mit der Gerechtigkeit gemeint. Ein Christ übt nicht Gerechtigkeit, lebt nicht nach dem Wort Gottes, ist nicht danach bestrebt, nach dem Wort Gottes zu leben, weil er es irgendwo gelernt hat in irgendeinem Kurs oder in irgendeinem Heiligungskurs. Er übt Gerechtigkeit, weil Christus sein Herz verändert hat, weil er gerecht ist. Man wird nicht gerecht, weil man anfängt, gerechte Sachen zu tun, sondern wenn du gerecht wirst, wenn Gott dich verändert, Gerechtigkeit in dich hineinpflanzt, dann übst du in der Folge Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit ist nichts, was du dir einfach so beibringen kannst, wie so eine Kampfkunst. Und in einem scharfen Kontrast zum Christen ist nun der Ungläubige, dieses schwarze Bild, was Johannes hier wieder malt. In Vers 8 heißt es: Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Wer in Rebellion gegen Gott fortlaufend Sünde praktiziert, der ähnelt dem Teufel. Jetzt denkst du vielleicht, okay, dass ein Christ dem Christus ähnelt, kann ich noch nachvollziehen, aber ein Sünder ähnelt gleich dem Teufel? Ich kenne den Teufel doch gar nicht. Wie soll ich jemanden ähneln, nach jemandes Weise leben, den ich überhaupt nicht kenne, noch nie gesehen habe? In den Naturwissenschaften, Philosophie, Ethik und so weiter werden nach bestimmten Personen Formeln, Strömungen, andere Dinge benannt. Warum? Weil sie haben sie erfunden, sie haben sie geprägt. Ja, wir kennen viele Formeln mit tollen Namen aus der Schule, aus der Uni. Und selbst wenn du jetzt in einen Wald gehst, isoliert von jeglicher Literatur, isoliert vom Internet und eigenständig irgendwie den Satz des Pythagoras zum Beispiel herleitest, einfach selbst, ohne irgendwie was von Mathematik gewusst zu haben, es wird trotzdem der Satz des Pythagoras bleiben, auch wenn du ihn eigentlich selbst erfunden hast. Genauso ist es auch mit Sünde. Jeder von uns hier ist der beste und kreativste Erfinder, Tüftler, was Sünde betrifft. Aber trotzdem ist keiner von uns der Ursprung. Sünde wird nicht nach uns benannt. Und genauso ist es auch hier. Wenn wir lesen, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Weil Johannes schreibt, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Teufel ist seit seinem Sündenfall ein Abtrünniger. Das Wort Anfang meint hier nicht Ewigkeit. Es meint hier den Beginn seiner Rebellion gegen Gott. Satan ist der Ursprung, der Initiator, die Quelle der Sünde, die Quelle der Rebellion gegen Gott. Mit ihm hat alles angefangen. Er ist der Erfinder dieser Strömung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man gegen Gott rebelliert. Und auch wenn du vielleicht unbewusst dieser Strömung folgst und es dir eigentlich nicht passt, dann bist du trotzdem Satan zuzuordnen. Wenn du aktiv gegen Gott rebellierst, so lebst, als wäre dir Gott egal. Aber Johannes bleibt jetzt hier nicht bei diesem schwarzen Bild. Genau wegen dieser Strömung, wegen dieser Rebellion gegen Gott, wegen diesem ganzen großen System, was dahinter steht, uns Menschen versucht, uns tödlich vergiftet, uns zur Sünde verführt, ist Jesus Christus gekommen. Wir haben in Vers 5 bereits gelesen, dass Jesus erschienen ist, um unsere Sünde hinwegzunehmen. In Vers 8 lesen wir, dass Jesus auch erschienen ist, um das ganze große System, welches dahinter steht, gänzlich zu vernichten, zu zerstören. Lest mit mir in Vers 8, die zweite Hälfte. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ein Hauptziel des Kommens Christi war es, Satans Werke, das große System, die Rebellion, zu der er Menschen verführt, zu zerstören. Und obwohl Sünde Christen, uns, aber auch als ganze Gemeinde, immer noch viel Kummer bereitet, sehr viel Kummer, so erinnert Johannes die Gemeinde, Jesus ist gekommen, um genau dieses System, das, was dich betrübt macht, zu zerstören. Die Zeit, in der Satan Einfluss hat, sie ist begrenzt, sie hat ein Ablaufdatum. Das Ende ist besiegelt und in Luthers Worten über den Teufel, siehe, sein Untergang ist gewiss. Satans Untergang ist gewiss, darüber dürfen wir uns freuen. Und ja, der Teufel wirkt nach wie vor auch heute an uns Christen, aber in Jesus Christus entkommen wir genau dieser Tyrannei, dieser Herrschaft. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben, ist für unsere Sünden gestorben, damit die Ketten der Sünde durchbrochen werden. Und kommen wir zu Jesus, dann wird genau das für uns wirksam. Und das ist es, was der Abschnitt für uns lehrt, dass Jesus genau deswegen gekommen ist. Genau aus dem Grund gekommen ist, gegen das wir kämpfen, Sünde. Und er ist der Einzige, durch den wir wirksam gegen Sünde kämpfen können. Und in Verbindung mit dem ersten Punkt, wir wissen nicht nur, dass Sünde ein Problem ist. Wir wissen auch, zu wem wir gehen müssen, um gereinigt zu werden. Und deswegen ist die zweite Anwendung, geh zu Jesus. Geh zu Jesus. Wenn ihr in euren Bibeln eine Seite zurück aufschlagt, 1. Johannes 1,9, lernt den Vers auswendig. Wir lesen dort, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott wartet vergebungsbereit auf unser Kommen. Er wartet. Und wenn wir kommen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und darüber hinaus auch noch reinigt. Buße hat nicht nur etwas mit Vergebung zu tun, sondern auch mit Reinigung. Wenn du rein werden willst, Heiligung erfahren willst, dann musst du zu Jesus kommen. Vergiss das nicht. Jesus kam genau aus dem Grund, damit er Sünde aus deinem Leben hinwegnehmen kann. Das ist ein Grund seines Kommens, um das zu tun, was du dir wünschst. Und Jesus kam auch, um die ganzen Werke, all dieses System, was uns versucht, kaputt zu machen. Und Gott ist treu. Er tut das, was er sagt, das, was er verspricht. Und er hat dafür sogar den größten Preis gezahlt. Das Leben seines Sohnes, damit wir gegen Sünde kämpfen können. Und kommen wir noch zum dritten Punkt für heute. Du weißt, dass in dir neues Leben ist. Lesen wir noch den letzten Abschnitt ab Vers 9 bis Vers 10a. Dort lesen wir, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Johannes malt auch hier wieder ein Bild eines Menschen. Was beschreibt dieses Bild? Wer wird durch dieses Jeder in Vers 9 beschrieben? Johannes schreibt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wir haben im letzten Punkt gesehen, dass Jesus seinen Kindern etwas wegnimmt, die Werke des Satans zerstört. Und da, wo Kindern Gottes jetzt etwas fehlt, wo eine Lücke entstanden ist, gibt es Platz für etwas Neues. Und dieses Neue wird mit aus Gott geboren und sein Same gemeint. Aus Gott geboren, sein Same sprechen von einer neuen Natur, die Gott seinen Kindern schenkt. Gott stellt einen heiligen Normalzustand wieder her. Und das tut er, indem er einen geistlichen Samen einpflanzt. In diesem Text ist schon eine Illustration mit eingebaut. Ein Same. Und der Same wächst in einem Gläubigen und bringt zu seiner Zeit auch bestimmte Früchte. Wenn du zum Beispiel einen Apfelkern pflanzt, egal was du tust, ein Apfelbaum wird wachsen und Äpfel als Früchte tragen. Du kannst diesen Apfelkern mit anderer Erde, in andere Erde pflanzen, du kannst irgendeinen exotischen Dünger benutzen, du kannst ihn sonst wie gießen, aber aus diesem Apfelkern können nur Äpfel wachsen. Da wird keine Zitrone, keine Orange, nichts außer Äpfel. Und so ist es auch im Geistlichen. Gott pflanzt einen geistlichen Samen seine Kinder. Und dieser geistliche Same wird wachsen und er wird Frucht im Leben eines Christen bringen. Das Verhalten des Menschen ändert sich, wenn er vom Heiligen Geist geführt ist. Da wo in unserem Leben vorher die sündige Natur herrschte, unseren Willen, unseren Gedanken, unsere Zuneigungen, unsere Entscheidungen, unsere Handlungen verdarb, schenkt Gott eine neue Natur, die unseren Willen, unsere Gedanken, unsere Zuneigung, unsere Entscheidungen, unsere Handlungen verändern, zum Guten wandeln, zur Ehre Gottes. Und zu dieser Veränderung zählt auch der Kampf gegen Sünde. Denn Johannes schreibt auch hier wieder, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wenn jemand Jesus Christus als seinen Herrn und Retter annimmt, findet eine gewaltige geistliche Veränderung statt. Der ganze Mensch wird umgekrempelt. Die neue Natur, die sündige Natur wird unterdrückt, ihre Begierden werden zurückgehalten, damit mehr und mehr und mehr Gehorsam und Gerechtigkeit durchbrechen können. Und diese Veränderung, sie ist progressiv, sie ist voranschreiten, ja, wie ein Same, der gepflanzt wird und wächst. Es dauert. Aber das, was Gott beginnt, das vollendet er auch. Da, wo Gott etwas pflanzt, wird Frucht wachsen. Aber dieser geistliche Kampf, den wir führen, er beginnt hier, im Herzen. Gott schenkt einen neuen Kern, ein neues Herz. Er pflanzt einen geistlichen Samen hinein. Das, was in Vers 4 das Problem dieser Irrlehrer, dieser Ungläubigen ist, dieser Kern, den sie haben, diese innere Rebellion, die zu nichts anderem außer Gesetzlosigkeit Sünde führen kann. Gott schenkt seinen Kindern einen neuen Kern, der eben nicht gegen Gott rebelliert. Und dieser Same, wie wir in Vers 9 sehen, ist auch bleibend. Vielleicht eine kleine Beobachtung, aber wichtig zu wissen, wenn Gott uns diesen Samen einpflanzt, dann bleibt er. Er kann nicht vertrocknen, weil er nicht gegossen wird oder sonst irgendwie vergammeln. Er wird wachsen, ja, egal wie trocken es sein kann. Er wird irgendwo Wurzeln schlagen können und wachsen. Wir sind mit dem Geist versiegelt, wie so eine Truhe, ganz viele Ketten. Er ist und bleibt in uns, dieser Same. Und da, wo Gottes Same ist, da, wo sein Geist wohnt, da wird Veränderung stattfinden. So wie der Untergang von Satan gewiss ist, ist es auch unsere Veränderung. In Vers 10 lesen wir jetzt noch zum Abschluss eine kleine Zusammenfassung. Johannes, er schreibt hier in Vers 10 noch, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Im Text wird ganz deutlich zwischen zwei Menschengruppen unterschieden. Kinder Gottes, die Gott zum Vater haben, und Kinder, die den Teufel zum Vater haben. Und beide Gruppen werden jeweils an ihren Früchten erkannt. Und es gibt keinen Mittelweg, es gibt keine Grauzone. Entweder man ist ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Die Frage bleibt, wer ist dein Vater? Auf der einen Seite gibt es Menschen, die mit Freude sündigen, die in Sünde gar kein Problem sehen, die unbußfertig leben, die Menschen sogar in die Irre führen. Menschen, die mit Sünde kämpfen, die kommen und sagen, ach Quatsch, warum kämpfst du? Lass es doch, ist doch nicht schlimm. Gott ist doch gnädig. Dabei verstehen sie Gottes Gnade überhaupt nicht. Auf der anderen Seite haben wir Kinder Gottes. Die wissen, dass Sünde ein Problem ist. Die wissen, dass Jesus für sie gestorben ist. Die wissen, dass sie ein neues Leben haben. Und die wissen, dass in Jesus der Kampf gegen Sünde möglich ist. Menschen, die kämpfen, Menschen, die seufzen, Menschen, die betrübt sind. Menschen, die kämpfen und kämpfen und kämpfen. Menschen, die manchmal bis zu den Tränen kämpfen, aber genau durch diese Tränen der Buße, diese geistliche Frucht, diesen geistlichen Samen, der Gott in sie hineingesetzt hat, begießen mit ihren Tränen, damit Frucht, geistliche Frucht wachsen kann. Und Johannes, er weiß, wie sehr seine Gemeinde aufgrund von Sünde verzweifelt ist. Sünde kann Christen, obwohl es manchmal so widersprüchlich klingt, zu den traurigsten Menschen auf der ganzen Welt sein. Wir müssten die glücklichsten sein. Ich habe gestern erst ein Buch darüber gelesen. Und doch kann der Christ der traurigste Mensch sein, aufgrund von seiner Sünde. Aber Gott gibt uns nicht sein Wort, er sandte nicht seinen Sohn, er schenkt nicht den Geist, damit wir zweifeln, damit wir verzweifeln. Gott gibt uns das, auch den Johannesbrief, damit wir ein festes Fundament haben. Damit wir mit ganzer Kraft gegen Sünde kämpfen und uns einfach an dem erfreuen, was Gott tun wird in unserem Leben. Du bist in Sünde gefallen, du tust Buße und sagst, danke Gott, dass du Veränderung schenken wirst. Ich weiß es, weil du es mir versprichst. Die letzte Anwendung ist deshalb, nähre deinen Geist. Nähre deinen Geist. Gott hat dir eine neue Natur gegeben. Gott hat dir einen Samen eingepflanzt. Nähre ihn. Gib dem Heiligen Geist Munition, indem du regelmäßig die Bibel liest. Indem du regelmäßig durch die ganze Bibel liest, nicht nur deine Lieblingsstellen. Wenn du Gottes Wort liest, beständig, du wirst mit Themen konfrontiert, über die du dir sonst nie Gedanken machst. Du fängst an, über Sachen nachzudenken, über die du gar nicht dachtest, das könnte mal relevant im Leben werden. Denke über das Gelesene nach, höre Predigten, lies Bücher, wie die erste Anwendung. Es war, werde Experte, spreche mit Gläubigen und vor allem anderen, bete zum Herrn. Nähre deinen Geist, bete immer und immer und immer und werde darin nicht müde. Ich las in einem Buch, das Gebet wie ein Feuer ist, an dem wir uns wärmen können. Ein Feuer, an dem wir uns wärmen, um zurück in die Schlacht gegen Sünde zu ziehen. Wir sind am Ende. Ich würde gerne noch mit uns beten. Und wir wollen noch ein Lied zum Schluss singen. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, welches ganz klar zeigt, Herr, wie schlimm Sünde ist und dass uns Sünde von dir trennt. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass Sünde ein Problem ist. Es gibt nichts, was Sünde rechtfertigt. Es gibt keinen Grund, Sünde abzuwägen. Herr, ich danke dir für deinen Sohn, den du gesandt hast, der uns diese Sünde hinwegnimmt und alles, was uns gerade beschäftigt, belastet, was uns verführt, Herr, auch zerstört und zerstören wird. Herr, ich danke dir auch für diesen geistlichen Samen, den du in uns gepflanzt hast, diese geistliche Natur, die uns verändert, unseren Willen, deinem Willen gleich macht. Herr, ich danke dir, dass so gewiss der Untergang des Satans ist, auch unsere Veränderung gewiss ist. Herr, wir dürfen uns auf die Ewigkeit bei dir freuen, wo du uns einen neuen Leib schenken wirst, einen sündlosen Leib, wo wir dir gleichgestaltet sein werden, wo wir uns nicht mehr fragen werden, was würde Jesus tun. Herr, wir werden das tun, was du tust, weil wir keine Sünde kennen werden. Wir werden so denken wie du, so handeln wie du. Ich danke dir einfach für diese Zukunft, für diese Verheißung, die du uns gibst. Herr, bitte hilf uns im Kampf gegen Sünde. Du weißt, wo wir gerade kämpfen, wo wir immer wieder stolpern, sei es seit Jahren hinweg. Herr, bitte hilf uns nicht mutlos zu werden im Kampf. Hilf uns, Experten in unserer Sünde zu werden, uns zu belesen, mit Menschen zu sprechen, die vielleicht Gleiches durchmachen, um einfach voneinander zu lernen. Hilf uns, Geschwister kennenzulernen, die diese Sünde überwunden haben, um auch von ihnen zu hören, wie du sie durchgetragen hast. Herr, bitte hilf uns niemals, Sünde zu rechtfertigen, abzuwägen. Hilf uns immer zu kämpfen, Herr, und einfach getrieben zu sein von deinem Wort und ermutigt zu sein von dem, zu was du uns machen möchtest, Herr. Wir sind Christen, wir sind deine Kinder, das ist unsere Identität. Herr, und wir müssen nicht sündigen, Herr. Es gibt keinen Grund zu sündigen, Sünde beherrscht uns nicht. Herr, ich bitte dich für jeden, der dich noch nicht kennt, dass er dich annimmt, Herr, und einfach sieht, dass das Gesetzlosigkeit zu nichts führt, Herr. Ich bitte dich, dass sie verstehen, dass sie dich brauchen und dass du sie verändern musst, dass wir nicht gerecht werden können, wenn wir einfach versuchen, gerecht zu handeln, sondern dass Gerechtigkeit im Herzen beginnt, in einem neuen Herzen. Danke, dass wir jetzt dir auch ein Lied singen dürfen, wo wir uns nochmal an das erinnern dürfen, was wir gerade gehört haben und an das erinnern dürfen, was du auch in uns tun willst. Amen.